Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und ich bin der Manu, alles ganz anders betont als sonst, irritiert mich ganz selber. Und ich habe einen Gast, der schon eine ganze Weile nicht mehr dabei war. Guten Morgen, Tim.
Ja, hi zusammen. Ja, ich bin der Tim von Games Generation. Ich war ja schon ein paar Mal hier, ja. Jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Ich hatte ja mit dem anderen Tim von Geekkeller irgendwann mal verabredet. Er ist ja quasi der Nord-Tim und ich bin der Süd-Tim. Aber das
Tim South.
Ja, genau.
Genau, du bist eigentlich meistens da, wenn es um 3DS-Titel geht, fällt mir da auf.
Stimmt.
Heute auch wieder. Es geht nämlich um Bravely Default. Ein zugegebenermaßen sträflich vernachlässigtes Spiel von uns hier im Podcast. Da hätten wir eigentlich schon viel früher drüber reden müssen. Aber das holen wir jetzt einfach nach. Bei uns ist es ja auch erst seit Dezember draußen, also von daher denke ich mal, kann man das noch gelten lassen. Ist auch nicht ganz so ohne, wenn man darüber reden möchte, weil man doch schon einige Stunden in dieses Rollenspiel stecken muss, um so zumindest das Gefühl zu haben, man hat einiges gesehen und einiges verstanden.
Ja, es ist halt, es dauert ewig. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei Stunde 42 oder 45 so in dem Dreh und bin immer noch nicht durch. Ja, es ist halt wirklich ein sehr umfassendes Rollenspiel, was gerade für so einen Handheld-Titel ist man gar nicht so gewöhnt. Ich meine, gut, da gab's auch immer mal wieder was auf dem DS, aber jetzt auf dem 3DS ist es, glaube ich, wirklich das erste große.
Weiß ich jetzt nicht, aber so, ich finde, es fügt sich ganz gut ein in die Tradition der Rollenspiele. Also unter 40, 50 Stunden kommt man da ja selten raus, wenn man wirklich auch Nebenquests und so macht. Bravely Default, Flying Fairy ist der volle Name, ist ein sehr skurriler Titel, ist natürlich ein japanisches Rollenspiel, zwar gepublished von Square Enix, aber kein, sagen wir mal, kein offizielles Final Fantasy, auch wenn eigentlich alles in diesem Spiel danach schreit, ich bin ein Final Fantasy, ich heiße nur anders. Oder ging's dir auch so?
Ja, also ich habe ja schon, als ich das Cover gesehen habe ich direkt schon gedacht, ja, das sieht aus wie halt das Final Fantasy Before Heroes of Light. Das war damals das erste Spiel, was ich für Games Generation getestet habe.
Na, da schließt sich der Kreis ja wieder.
Genau, und entsprechend, ich habe das Spiel damals auch sehr gemocht. Das war auch ein bisschen eigen. Das hatte so ein ganz eigenes Kampfsystem, auch mit den Aktionsmünzen. Das kam damals nicht so ganz gut an. Ist aber, finde ich, immer noch so ein kleiner Geheimtipp. Wer das auf dem DS oder 3DS dann nachholen will, der kann das, sollte das durchaus tun, finde ich. Und die haben sich jetzt irgendwie hingesetzt. Also das ist das Silicon Studio, die Macher von 3D Dot Heroes. Die haben sich hingesetzt
Game und
haben
Heroes, genau.
Genau, und haben gesagt, ja, okay, dann machen wir einen spirituellen Nachfolger quasi. Die offizielle Lizenz haben sie wohl nicht bekommen, obwohl es irgendwie über Square dann lief. Ist ein bisschen merkwürdig, weil, wie du schon sagst, es schreit halt quasi wirklich, ich bin ein Final Fantasy mit Phönixfedern, mit die
Phönix Zauber Down heißen, ist genau, alles dabei, genau. Es könnte auch gut passen, weil eben bei Final Fantasy ist ja sowieso immer der Ansatz, dass es eigene Universen sind pro eigener Nummer. Von daher hätte man gerade auch für so ein Handheld ja da irgendwas erfinden können. Aber gut, wie auch immer, es darf ja auch gerne eine eigene IP sein. Und das, was es macht, macht es ja auch so eigenständig genug, dass man sagen kann, es ist auf jeden Fall ein Blick wert, auch wenn es kein Final Fantasy ist, auf jeden Fall. Lass uns mal gleich abhaken. Was ist denn wie in Final Fantasy? Also man hat vier Helden, die sich so zusammenfinden aus völlig unterschiedlichen Gegenden. Über die Story können wir ja gleich noch ein bisschen reden. Und es ist ein eher klassisches Final Fantasy. Also wenn wir jetzt mal im Vergleich zu dem aktuellen Final Fantasy 13, wo wir jetzt auch parallel dazu gerade quasi den dritten Teil der 13er-Reihe haben, da hat sich diese klassische Rollenspiel-Atmosphäre, wie wir es eigentlich aus den Ur-Final Fantasies kennen, die hat sich ja so ein bisschen entfernt. Also die Mechaniken haben sich geändert, auch diese Rundenbasiertheit ist so ein bisschen gewichen, Random Encounters sind gewichen und die Silicon Studio, die haben wohl gesagt, wir haben Bock auf so ein richtig schönes altes JRPG und genau das machen wir auch. Aber es hatte ja auch so ein paar nervige Geschichten, diese JRPGs. Und das, finde ich, haben sie ganz gut geschafft, so diese moderne und diese klassische Welt miteinander zu verbinden.
Ja, genau. Also es ist vielleicht am ehesten, wenn man es von den klassischen her sehen würde, mit Final Fantasy V vergleichbar. Weil es ja auch auf dem Jobsystem jetzt halt aufbaut, sehr viel um dieses Jobsystem halt gemünzt ist, dass man sich halt dann die verschiedenen Jobs auslevelt und dann auch Fähigkeiten ja unterschiedlich verteilt. Also ich habe jetzt beispielsweise, meine eine Figur ist eine Weißmagierin, die aber auch Schwarzmagie beherrscht und die dank der Kampffähigkeit des Mönchs auch ja ohne Waffen ordentlich zuhauen kann, was bei Zauberern in Final Fantasy ja eher ungewöhnlich ist.
Genau, je nachdem, wie lange man halt einen Beruf ausübt und sich dann dort die Fähigkeiten durch die Levelaufstiege erkämpft, kann man die dann eben auch wieder auswählen, weil man es ja die Erfahrung schon gemacht hat. Und auch sehr klassisch wie früher eben in den alten Final Fantasy Teilen, dass man die Jobs immer schon anhand der Kostüme halt auf den ersten Blick erkennt. Ja, also ein Händler oder ein Schwarzmagier oder ein Mönch, dann wechselt sich halt sofort auch die mögliche Ausrüstung, die man tragen kann, aber natürlich auch sofort die Klamotten, die bei so einem JRPG dann auch eine große Rolle spielen.
Ja, die Kostüme sind teilweise auch richtig witzig. Also da gibt es beispielsweise auch später so einen Performer-Job oder Sänger-Job. Da sieht dann in der männlichen Variante, sieht der dann halt wirklich aus wie so ein Elvis-Verschnitt. Und was weiß ich, dann gibt es irgendwie noch den Jäger, da trägt er dann eine Fuchsmaske. Also das ist ganz putzig.
Genau, also das heißt, das ist dieses Kampfsystem, das ist auch sehr klassisch, dass man eben aus den Menüs auswählt, welche Fähigkeit du jetzt gerade aktivierst. Aber mit dem großen, großen Unterschied, dass hier sehr viel Wert drauf gelegt wurde, es so bedienerfreundlich wie möglich zu machen, um dir genau das Spielerlebnis zu bieten, was du dir von solchen Spielen irgendwie erwartest. Also, um es jetzt mal so trocken zu formulieren, aber du weißt, glaube ich, genau, was ich meine. Ne? Man kann sich alles genau so konfigurieren, wie man gerne spielen möchte. Und das habe ich so in der Form, in dieser Ausführlichkeit irgendwie selten erlebt.
Ja, also beispielsweise, man kann halt die Zufallskämpfe ausschalten. Kann man komplett abschalten, wenn man das gerade nicht möchte, wenn man gerade schnell durch den Dungeon will, einfach nur zum Boss hin, kann man halt in das Optionsmenü gehen und kann sagen, okay, ich stelle die Random Encounters jetzt halt auf 0. Mhm. Ich kann aber auch sagen, quasi ganz zu Beginn des Spiels kann ich das einfach so einstellen, dass ich keine Levelpunkte, also dass ich keine Erfahrungspunkte bekomme, dass meine Jobs zwar aufleveln, aber meine Figur auf Level 1 bleibt. Wenn jemand sich so da durchkämpfen will, die Möglichkeit hat er auch.
So, weil es gibt's ja durchaus, also es hat ja den Hintergrund, dass es hier durchaus so Challenges gibt halt für die Leute, ja? Dass man, also nicht jetzt im Spiel, sondern dass Leute sagen, boah, ich habe dieses Spiel durchgespielt ohne Levelaufstieg oder so.
Genau.
Oder ohne Geld auszugeben oder und so weiter. Oder mit der Standardausrüstung. Es geht so weit, dass du in den Kämpfen, in den Animationsphasen sogar alles auf Autopilot stellen kannst. Du kannst sagen, hier, das sind meine Standard-Moves, der soll immer zaubern, der soll immer hauen und danach drückst du einmal auf die Y-Taste und danach läuft alles automatisch ab. Was ich sehr, sehr, sehr begrüße für die vielen, vielen Zufallskämpfe, die man halt auch einfach machen muss, wenn man bis zu den Bossen genügend grinden möchte. Und das ist eigentlich immer das, was mich an JRPGs so ein bisschen da nervt, weil oft die Spielzeit, so 40, 50 Stunden, halt dadurch gestreckt wird, dass man stundenlang grinden muss, was ja durchaus auch Spaß macht, aber halt an manchen Stellen auch einfach nur nervt. Und hier ist das Gegrinde relativ erträglich, weil wenn man gut ausgerüstet ist, drückt man Y, dann rattert das durch und man hat den Kampf geschafft, kann aber trotzdem jederzeit unterbrechen und wenn man merkt, oh, man muss doch vielleicht mal einen Heiltrank trinken. Und das macht schon wahnsinnig gut, das dir so einzustellen, wie es dir gerade Spaß macht.
Ja, das ist wirklich, also es gab es auch in der PSP-Version von Final Fantasy 3 gab es es auch schon, also zumindest halt, dass man die Kämpfe automäßig ablaufen lassen konnte, aber halt hier wirklich dann Schnellvorlauf und alles. Es ist so angenehm, weil halt wirklich, man muss halt viel grinden, also A, um Levelfortschritt zu bekommen, B, aber auch halt, um in den Jobs dann halt Zusatzfähigkeiten zu lernen und das macht es dann halt schon angenehm, da ist man dann halt nach ein paar Kämpfen ist man da auch schon relativ weit.
Eine Neuerung ist auch, dass man, Moment, ich mach mal laut. Ja, super, jetzt kommt's natürlich nicht. Sprachausgabe. Ja. Die kompletten Cutscenes sind alle in Sprachausgabe, was ich ja das werfen wir immer Nintendo vor, dass halt Nintendo-Spiele, Zelda und Co. immer keine Sprachausgabe haben. Hat mich ehrlich gesagt überrascht, bei der Fülle von Spielstunden, die in diesem Spiel drinstecken, sind die meisten großen Dialoge, also zumindest wenn man die Figuren sieht, nicht jetzt in Nebenquests oder so, sind komplett gesprochen und komplett vertont. Fand ich sehr, sehr erstaunlich. Also auch da wieder so ein Fingerzeig Richtung, wir machen ein modernes Spiel, das wird einfach auch erwartet und dann ist alles komplett Sprachausgabe.
Mhm. Ja, ist auch relativ gut. Ist natürlich, manchmal ist es ein bisschen cheesy.
Es ist sehr cheesy.
Das liegt aber auch einfach dran, dass die Dialoge an sich cheesy sind. Also das ist schon, es ist eine ernste Geschichte, aber es ist halt manche Cutscenes, da trifft man dann halt auf so einen alten, ich weiß gar nicht, was er ist, irgendwie
Näher, also der,
ja, genau,
der näht so ein neues Garn für die. Und das ist einfach nur eine perverse Sau. Also der macht eine anzügliche Bemerkung nach der anderen. Man hat ja relativ junge Protagonisten, also in den in der europäischen und amerikanischen Version sind die, glaube ich, über 18, da sollen die schon volljährig sein. Da ist es noch einigermaßen erträglich, dass der so anzügliche Bemerkungen macht. Ich habe aber gelesen, in der Originalversion sind die 15 und haben noch sexier Klamotten. Also da wirkt es dann schon ein bisschen unangenehm. Allerdings finde ich es in Ordnung, weil die Charaktere ihn auch darauf ansprechen, was er für eine sexistische Sackratte ist. Also es wird nicht einfach so dargestellt und die haha kichern das so weg, sondern die eine stellt sich ihm auch wirklich so gegenüber, die eine Protagonistin, und sagt ihm, dass sie es scheiße findet und was das denn soll. Mhm. Also von daher finde ich es in dem Punkt echt gut, dass dieser Charakter auch scheiße sein darf und es ihm dann eben auch gesagt wird. Also von daher finde ich das ganz gut. Aber die Klamotten sind wirklich etwas, nicht nur sind die Charaktere älter geworden, die haben natürlich trotzdem diese Anime-Kinder-Optik, haben die trotzdem auch, die weiblichen Charaktere. Die sehen jetzt wirklich nicht gerade erwachsen aus, aber die Kostüme sind nicht so auf sexy getrimmt, wie es in den Originalversionen ist.
Nee, also da gab es so einen kleinen Aufschrei irgendwie per Kotaku oder so, wo dann dann kritisiert wurde oder wo halt drüber berichtet wurde, dass die Kostüme ein bisschen ja zensiert wurden, in Anführungszeichen, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Das gab es auch bei Final Fantasy VI beispielsweise schon, als das in den USA rauskam. Und das finde ich jetzt auch wirklich nicht schlimm. Die Kostüme sind auch so schon aufreizend genug.
Ja, genau.
Da muss es nicht noch weniger Stoff sein.
Nee, vor allem nicht bei so Comicfiguren. Also da gibt es, glaube ich, genügend Material für Leute, die solche Spiele spielen wollen. Das verliert bei dem Spiel auch nichts, dass die Klamotten irgendwie mehr Stoff haben. Überhaupt nicht.
Nee.
Genau. Alles andere ist weiterhin sehr klassisch. Also man kriegt so seine Quests, läuft durch Dungeons, erfüllt irgendwelche Missionen, spricht mit Leuten, findet Gold, kauft sich neue Ausrüstungsgegenstände. Was das Ganze ein bisschen aufpeppt, ist dann so kleine Metagames, die irgendwie dazukommen. Also gar keine Minispiele jetzt so in der Art, sondern Street Pass wird ganz, ganz clever eingesetzt, finde ich. Also man hat so, die erste Story ist, dass der Hauptdarsteller, der Junge, den wir hauptsächlich spielen am Anfang, der verliert sein komplettes Dorf, wird zerstört. Das ist die Ausgangslage der Story. Und dann kann man die quasi in so einem separaten Spiel, was man aus dem Menü heraus lädt, kann man das Dorf wieder aufbauen. Das heißt, man sagt, hier ist, wir brauchen jetzt einen Schmied, und um den Schmied zu bauen oder von dem einen Level zum nächsten aufzustufen, da dauert das dann irgendwie 6 bis 8 Stunden oder auch mal 48 Stunden, also echte Stunden, keine Spielstunden, sondern echte Zeit außerhalb vom Spiel. Und die Zeit muss dann einfach verstreichen. Und je mehr Leute du über Street Pass findest, desto mehr Leute hast du, die dir helfen, dieses Dorf wieder aufzubauen. Und der Vorteil ist einfach, dass du dann besonders tolle Gegenstände bekommst, je höher dieses Dorf aufgelevelt ist.
Ja, also das ist dann teilweise so, da steht dann plötzlich, das dauert 99 Stunden. Wenn man jetzt irgendwie nur einen Stadtbewohner hat, ist das natürlich ein Problem. Aber andererseits, wenn man jetzt halt plötzlich 11 Bewohner in der Stadt hat, sind es halt nur noch 9 Stunden. Und das Gute ist halt, das läuft auch also im Sleep-Modus läuft es halt auch ab. Da kann man den 3DS dann ruhig auch mal über Nacht oder so anlassen und ein paar Stunden verstreichen lassen. Das geht eigentlich relativ gut.
Genau. Und ich habe auch das Gefühl, es ist nicht nur Street Pass, oder? Also die haben auch Gnade bewiesen und haben gesagt, man kann auch irgendwie Unbekannte aus dem Netz irgendwie treffen. Ich weiß aber nicht genau, nach welcher Mechanik das funktioniert. Auf jeden Fall habe ich ein paar Leute, die sind sicherlich nicht alle Freiburger.
Mhm.
Also irgendwie kann man es mit einem Hotspot verbinden. Ich glaube, dass da auch so diese Streetpass, wenn du an Hotspots vorbeiläufst, so von der Telekom gibt es ja in Deutschland diese Nintendo-Hotspots. Mhm. Ich glaube, da wählt er sich dann ein und guckt, ob irgendwelche Leute da vorbeigekommen sind. Und das heißt, wenn du einmal mit dem ICE durch Deutschland fährst, dann hast du da, glaube ich, auch ein paar Spots erwischt. Also so habe ich ja das Gefühl, dass mir das darüber irgendwie passiert ist.
Ja, also ich weiß, ich habe das System jetzt auch noch nicht ganz durchschaut. Ich habe inzwischen auch ein paar Bewohner. Könnten gerne noch mehr sein, aber so viele habe ich jetzt leider noch nicht gesammelt, aber es reicht.
Aber finde ich eine ganz nette Idee, weil dieses Spiel spielt man ja auch über gestreckt wahrscheinlich ein paar Wochen. Und da kommt das so, es passt irgendwie gut zur Thematik vom Spiel und man kriegt schon auch ganz gute Gegenstände dort. Also man muss da nicht einfach nur im Spiel diese Items finden, sondern hat auch da noch dieses Minigame, was einfach gut dazu passt. Also habe ich jetzt mehr genutzt als zum Beispiel beim Layton, dieses London Live, was ich dann irgendwie wirklich nie gespielt habe. Aber hier dieses Dorf aufbauen hat mir ganz gut gefallen.
Ja, es ist halt so ein bisschen wie so ein Facebook-Spiel. Also es ist halt
aber sinnvoll.
Genau, also wie Farmville oder so quasi, nur dass man halt sich dadurch halt wirklich dann auch es ist halt in der Story halt verbaut, dass man halt Norende dieses Dorf halt wieder aufbaut und dass man halt auch bei diesem Händler, der halt immer mit einem da rumreist, dann halt auch Items bekommen kann, die halt teilweise dann auch Elementschaden halt beispielsweise haben oder halt Elementwiderstände und also man kann sich da schon so ein paar ganz gute Items kaufen und bekommt auch von den Händlern immer mal wieder Geschenke, da kann man dann halt auch so ein paar Phönixfedern dann mal abgreifen, das ist schon ganz praktisch.
Wenn du jetzt gerade die Elementschaden und so ansprichst und das Ganze drumherum, also ich habe auch das Gefühl, dass diese Kämpfe so eigentlich und dieses Item-System und dieses Job-System, da ist so ziemlich alles drin, was mir in den JRPGs in den letzten Jahren irgendwie begegnet ist. Also von den ganzen verschiedenen Jobs und den Klassen und so weiter. Da, aber was du da Zeug einstellen kannst, du kannst ja dann auch irgendwie noch Standard Elementschaden hinzufügen für die und die Special-Fähigkeit. Du kannst dann noch Summons, also so diese Beschwörungszauber, die wir auch aus den späteren Final Fantasies kennen, die hast du dann noch. Das sind dann eben zufälligerweise auch die Begegnungen aus den Street Passes. Das heißt, du kannst selber auch einen besonders starken Move machen und den dann hochladen und dann können deine Freunde den auch wieder abrufen. Das heißt, die Summons sind drin, Elementschaden, alles ist dabei. Ist wirklich komplett, ist komplette JRPG-Genre abgedeckt, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Also wobei es gibt auch noch halt wirklich so eine Beschwörerklasse, wo man halt diese typischen Monster dann halt beschwören kann. Also die gibt's auch noch, aber das ist auch ganz praktisch, dass man sich da halt auch von anderen quasi dann einen Spezialangriff oder so quasi runterladen kann und selbst einen hochladen. Das ist ziemlich cool gemacht.
Und man kann aber irgendwie noch Charaktere miteinander verbinden, gell? Das geht irgendwie auch noch.
Ja, geht auch. Bringt dann auch wieder irgendwelche Boni. Also es ist wirklich, es ist von der Spielmechanik her, es ist unglaublich tief. Also da ist wirklich so viel drin und wir haben halt noch gar nicht über quasi das Titelgebende gesprochen.
Das wollte ich gerade sagen, genau.
Das Brave und Default-System. Also es ist halt so, ich hatte es ja gesagt, es ist so ein bisschen eine Weiterführung dessen, was halt in Four Heroes of Light gemacht wurde. In Four Heroes of Light ist man halt gestartet quasi mit, ich glaube, einer Attack-Münze und hat dann halt immer mehr gesammelt und konnte die halt auch investieren. Und dann beispielsweise hat dann ein Zauber hat dann halt plötzlich 3 Münzen verbraucht und ein normaler Angriff nur 1 Münze. Und das ist hier halt so ähnlich, nur dass man Runden damit hat. Also man kann beispielsweise, kann man per Brave-Modus kann man bis zu 4 Angriffe auf einmal tätigen oder keine Ahnung, dann erstmal ein Heilzauber, dann irgendwie ein Analysezauber, dann 2 Angriffe oder so. Also kann man sich halt dann aussuchen, also auf jeden Fall 4 Aktionen. Man kann aber auch sagen, ich nutze jetzt die Default-Fähigkeit und spare mir das. Wobei ich sagen muss, ich habe das Default kaum genutzt.
Genau, also du musst noch kurz erklären. Das heißt, wenn man 4 Attacken nutzt, hat man zwar den Vorteil, dass man, wenn es gut läuft, den Gegner platt macht, bevor er zuschlägt. Aber du musst dann 4 Runden aussetzen. Also das heißt, du verbrauchst quasi durch die Brave-Funktion die nächsten Runden mit. Das heißt, danach kriegst du, wenn es schlecht läuft, 3 bis 4 Mal auf den Deckel. weil dann der Gegner halt eben noch viermal dran ist, bis du mit dem Aussetzen wieder dran bist. Und per Default kann man sich im Umkehrschluss diese Attacken aufsparen. Das heißt, man blockt einfach, das ist quasi die Blockenfunktion, und hat dann in der nächsten Runde eine Runde mehr, weil man halt in der Runde verzichtet hat. Dadurch kommt schon eine taktische Tiefe rein. In den späteren Kämpfen wird es auch wichtiger. Also am Anfang schadet es meistens nicht, wenn alle vier immer komplett brave machen und dann die Gegner platthauen. Bei den Grind-Kämpfen ist es meistens auch die beste Strategie, weil du dann eben auch nicht in die Problematik kommst, dass die wieder zurückhauen können. Spätestens bei den Bosskämpfen oder Zwischengegnern ist es aber extrem entscheidend, an welcher Stelle du diese Brave- und Default-Mechaniken einsetzt, wenn du nicht irgendwie gerade extrem aufgelevelt schon bist. Weil du dann halt eben die Gefahr läufst, dass der Boss dann irgendwie dreimal zuhaut und deine komplette Party auslöscht. Oder du überhaupt gar keine Zeit mehr hast, überhaupt zum Heilen zu kommen, weil dein Magier halt eben auch angegriffen hat. Da kann man schon wahnsinnig viel taktieren. Ich hab's aber jetzt in der Zeit, wo ich es gespielt habe, auch noch nicht so intensiv brauchen können, außer eben für alles auf Brave und durch damit.
Ja, also es ist sowieso, also man, wie gesagt, in den Standardkämpfen, das ist jetzt nichts groß Forderndes. Natürlich muss man da auch ein bisschen aufpassen, gerade wenn man anfangs noch ein bisschen unterlevelt ist. Aber in den Bosskämpfen, da geht's halt wirklich ab. Da muss man halt dann auch drauf achten, dass auch der Heiler immer seine Heilzauber macht. Ja. Da lernt man dann halt schon, dass nicht nur die Kämpfer wichtig sind, sondern auch die Heiler. MMO-Spieler kennen das, aber es ist auch bei Final Fantasy oder auch hier so. Und dass man halt auch da auf so ein bisschen auf Buffs oder so gehen muss. Also dass man dann auch guckt, dass man seine Kämpfer schneller macht oder Elementschaden ist halt oft auch wichtig.
Ja, also, und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie du den Schwierigkeitsgrad einstellst. Also das ist auch das Schöne.
Ja.
Du kannst es auch jederzeit ändern, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt keinen Bock, da ständig an der Stelle zu sterben, dann stellst du den Schwierigkeitsgrad runter und kommst dann gut wieder auch an der Stelle durch. Also die haben wirklich alles dran gesetzt, dir das so frustfrei wie möglich zu machen oder halt eben auch die Möglichkeit zu geben, es so schwer zu machen, wie du es gerne hättest, weil viele ja auch darüber jammern, dass Rollenspiele nicht mehr so anspruchsvoll sind wie früher. Also von daher ist es genau einstellbar. Wie findest du es denn? Jetzt haben wir sehr viel über Mechanik gesprochen und über Meta und drumherum und wie viel Anleihen das an früher nimmt. Wie findest du es denn so als Rollenspiel an sich? Also wie gefällt dir denn die Story, das Setting und das Ganze drumherum, was bei so einem Spiel, wo man 40, 50 Stunden reinsetzt, ja auch nicht ganz unwichtig ist?
Ja, also ich habe schon quasi die Intro-Szenen, die halt so klischeebeladen waren, habe ich schon so ein bisschen gefeiert, wo ich halt gedacht habe, ja, genau sämtliche Tropes irgendwie genutzt, also dass auch die Heimatstadt von Tis natürlich sofort im Untergang geweiht ist. Das ist einfach so ein ganz, ganz typisches. Also
hat nur die Amnesia gefehlt bei ihm, aber die kam dann woanders, genau.
Ja, die hat dann der Ringer Bell, der hat dann die Amnesia. Also es spielt halt sehr mit Klischees. Es ist sich dieser Klischees aber auch bewusst. Also auch, dass dieser perverse alte Mann, das ist halt auch so, das taucht in japanischen Medien oft auch auf, das hat man auch in Anime oder so immer mal wieder. Aber es wird hier halt dann halt auch thematisiert, indem ihm das dann halt auch vorgeworfen wird, auch völlig zu Recht. Und aber obwohl es dann teilweise so lustig ist, fand ich es stellenweise auch ziemlich düster.
Ja, es schwankt sehr arg. Also es gibt so lustige Momente und es gibt dann eben auch sehr emotionale Momente. Insgesamt fand ich es aber, wie du auch gesagt hast, es erstickt fast an seinen eigenen ich will alles da drin haben in dem Spiel. Flair. Also irgendwie auch storytechnisch ist es so überladen, finde ich. Da ist irgendwie so alles drin, was es halt gibt in diesen Spielen. Vom korrupten Politiker bis zu den Klöstern, bis zu die Feen. Und Luftschiff ist natürlich auch dabei. Die Wüstenwelt und also alles muss man da irgendwie abgrasen in diesem Spiel. Und alles, was einem jemals begegnet ist, ich weiß es nicht. Also irgendwie finde ich mich noch nicht so richtig wohl in dieser Welt. Mir macht schon Spaß, aber ich merke schon auch, dass mich die Story insgesamt nicht so arg interessiert oder nicht so packt. Also ich laufe da gerne rum und dann mache ich da mal eine Nebenquest und dann mache ich wieder ein paar Kämpfe. Und wenn ich aber dann so einen Boss erledigt habe, dann lege ich es auch mal wieder ein paar Tage weg, weil ich dann merke so, ich weiß nicht, so richtig packen tut's mich jetzt nicht, was mit diesen vier Charakteren los ist oder was mit dieser Welt da passiert. Also keine Ahnung, ich kann es nicht so richtig greifen, warum, aber irgendwie habe ich meine Vermutung, dass es too much ist von allem.
Ja, also mich hat es schon gepackt, das muss ich doch sagen. Also ich lasse auch immer mal wieder auch dieses Minispiel auch gerne, wie gesagt, über Nacht dann mal laufen, damit ich da weiterkomme und auch in den Kämpfen habe jetzt auch noch ein paar Nebenquests offen. Also ich bin auch selbst noch nicht durch. Ich habe auch schon gehört, dass es später gibt es wohl so einen Dungeon, der sich dann wiederholt. In irgendwie Kapitel 5 wird es wohl ein bisschen nervig. Ich bin gespannt, aber bisher macht es mir halt doch ziemlich einen Spaß und wie gesagt, gerade diese Momente, in denen es dann halt ein bisschen düsterer wird. Also ich hatte bei Games Generation in meinem Test irgendwie auch geschrieben, ja, der Tod ist ein ständiger Begleiter der Gruppe. Also ohne jetzt viel zu spoilern, sehr viele Charaktere sterben. Das es wird halt auch thematisiert, dass sich dieses Land im Krieg befindet und da geht es dann später auch um Massenvernichtungswaffen, um ja, was halt alles im Krieg passieren kann, um ja, Familien, die ihre Väter verlieren, um Kinder, die sterben. Also es ist dann teilweise wirklich trotz aller ja, trotz allem Comic Relief quasi, wo es versucht dann wieder aufzulockern, ist es schon, hat es mich dann teilweise doch emotional ganz schön gepackt, muss ich echt sagen.
Aber da siehst du auch, das war genau das, was ich meinte, es ist halt alles drin. Krieg, Liebe, Drama, ja, Intrigation, wie sagt man da? Intrige, Intrigation, Intrige, Verrat, Patriotismus, es ist irgendwie alles drin. Es ist okay, es macht auch Spaß und ich will auch schon auch weiterspielen. Ich kann es nur immer aber in nicht allzu langen Dosen ertragen. Mhm. Also ich muss es dann immer auch wieder weglegen und dann mal wieder was anderes spielen. Aber so als Begleiter auf dem 3DS ist es auch genau richtig dafür. Ich würde jetzt auf einer großen Konsole, würde ich glaube ich, nicht groß weiterspielen. Aber so auf dem 3DS finde ich es echt perfekt, weil es so ein ständiger Begleiter dadurch auch ist. Man schaut immer mal wieder rein, dann macht man wieder ein paar Kämpfe, ein paar Dungeons. Ist jetzt aber kein Spiel, bei dem ich irgendwie 5-6 Stunden davor sitze und irgendwie im Bett mit dem 3DS hocke und nicht mehr davon loskomme. Vielleicht kommt es noch, der Moment, aber bis jetzt hat es mich noch nicht so gepackt. Die Charaktere untereinander, die Chemie ist ganz interessant, weil es ja eben nicht so eine zufällige Party ist, die man sich irgendwie random generiert, sondern die ja durchaus auch auf diese Charaktere geschrieben ist, diese Story. Also die Namen sind ja auch fix und jeder hat auch so ja seine Welt, aus der er kommt und jeder hat so seine Hintergrundgeschichte. Ich find's sehr cheesy, wie du es auch schon gesagt hast, wie die Charaktere miteinander umgehen. Vielleicht wird es noch ein bisschen besser, aber so dieser Ringerbell zum Beispiel ist halt so dieser schwere Nöter, der in jedem Satz, also wirklich in jedem Satz, den er sagt, ist irgendwas Zweideutiges. Es geht immer drum, wie er Frauen aufreißt. Wenn sie in eine neue Stadt kommen, macht er natürlich erstmal die Bitches klar. So, also auch so diese Sprache hat er dann halt eben in der Welt, in der die sind. Er fragt dann immer, oh, where are the beautiful ladies? And I have to check them out. Und die anderen zwei, die Mädels, auch sehr, die immer da immer sehr stark Kontra auch geben und immer sehr genervt sind von ihm. Diese Art, wie die miteinander reden, hat mich aber nach 3-4 Stunden dann aber auch schon genervt, weil ich so das Gefühl hatte, ja, inzwischen habe ich es kapiert. Also wird es noch besser oder ist es nach 40 Stunden immer noch so? Ich bin jetzt so bei 10, 12 Stunden rum oder so in der Story und die reden immer noch so. Also egal, wo der Typ ankommt, er hat immer diesen flotten Spruch auf Lager, den ich aber auch nicht mehr wirklich lustig finde, sondern es ist immer die gleiche Leier. Und die Mädels verdrehen immer die Augen und der andere ist immer der Emo. Also verändert sich das noch groß?
Ja, also das wird schon ein bisschen besser. Also Ringerbell kriegt da halt oft auch einen Korb und wird dann halt auch ein bisschen ruhiger. Und ja, Tis und Agnes, die sind halt beide so behütet aufgewachsen. Also Agnes ist quasi die Vestalin des Windes. Sie ist halt die Beschützerin dieses Windkristalls, kann aber auch die anderen Kristalle irgendwie erwecken. Das ist ja quasi die Hauptaufgabe. Es ist, wie gesagt, es ist quasi ein Final Fantasy. Story. Genau. Mhm. Natürlich geht's um 4 Kristalle rum, worum sonst. Sie ist halt behütet in diesem Kloster aufgewachsen und Tis ist halt so ein junger Schäfer, der ist auch auf diesem Dorf halt behütet aufgewachsen. Und Ringerbell, der ist halt der mit der Amnesie, hat aber dieses Tagebuch dabei, das irgendwie immer über alles Bescheid weiß, das ist so ganz mysteriös, das wird auch so nach und nach so ein bisschen aufgedeckt und Idea, was natürlich auch ein Name ist, der in Final Fantasy VIII schon aufgetaucht ist, ist sie ist halt diese, die Thronfolgerin der Nation, die quasi hier alle angreift und ist halt dadurch emotional halt sehr gespalten und ist dadurch eigentlich, finde ich, also ich finde Ringabel und sie sind die beiden interessantesten Figuren, weil die beiden anderen, die bleiben halt relativ blass, dadurch, dass sie halt beide so ein bisschen naiv halt auch sind. Während die beiden anderen, die schon mehr Lebenserfahrung
haben. Die wirken auch erwachsener jetzt im Kontext
des Spiels. Ja. Genau.
Ja, ja. Nee, finde ich auch. Also gerade so die Königstochter, die sich dann der Gegenseite anschließt, weil ihr die Augen geöffnet werden, ist natürlich auch so ein Trope, klar.
Ja,
klar. Hat man auch schon zigmal gesehen. Also wirklich was Neues, storytechnisch passiert da nicht. Nee. Aber insgesamt dann doch auch der interessantere Charakter, finde ich auch. Gut, also das Spiel ist auf jeden Fall gut. Also ich möchte jetzt einfach nur, ich wollte ein bisschen Kontra geben so im Vergleich, weil es sind schon auch ein paar Sachen, die mich an dem Spiel dann so die Augen verdrehen lassen oder wo ich denke so, bei aller Liebe, bei allen Ansätzen, die sie in das Spiel gemacht haben, um es relativ spielbar für moderne Spieler, sage ich jetzt mal so, zu machen, mit diesem ganzen Autofights, mit den einstellbaren Schwierigkeitsgraden, und trotzdem aber auch die alten Spieler abholen, dass es eben dieses Jobsystem gibt und diese ganzen alten Sachen, die man halt früher geliebt hat, Random Encounters und so weiter. Insgesamt ist es eine gelungene Mischung, aber durchaus auch eben mit so bisschen, ja, wie wir es halt gerade gesagt haben. Also man muss, glaube ich, so für sich selber den Weg finden, ob das Spiel ist, was man spielen möchte. Für Leute, die so die alten Rollenspiele vermissen, ist es auf jeden Fall einen großen Blick wert.
Ja, also es gewinnt jetzt keine Originalitätspreise, also wirklich nicht. Es nimmt sich halt diese ganzen alten Themen, Tropes, wie auch immer, mischt die halt einmal kräftig durch, aber es lebt halt quasi von seiner Mechanik, dass halt in der Mechanik halt so vieles stimmt. Natürlich ist die Story ist auch okay, die kann einen auch durchaus packen. Was mich halt, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ich hatte euch ja, glaube ich, auch schon mal dafür kritisiert, dass ihr so selten auf Soundtracks eingeht. Und ich bin hier von dem Soundtrack absolut begeistert.
Der ist großartig, ja, das stimmt. Der erinnert natürlich auch nicht von ungefähr an Final Fantasy. Der könnte genau aus den Spielen rausgesaugt sein und neu interpretiert sein, ja.
Ja, also das Main-Theme erinnert mich auch, dass das Oberwelt-Thema, das hört sich auch sehr Studio Ghibli-mäßig an. Das könnte so auch aus Ni no Kuni sein. Also es würde auch da nicht fehl am Platz wirken. Das ist von dem Revo, nennt er sich. Der ist wohl irgendwie der Bandleader von Sound Horizon. Das ist so eine japanische Band, die irgendwie solche Pop-Opern quasi macht. Ich habe da mal ein bisschen bei YouTube geguckt und das ist schon spannend, was die machen. Also wundert mich auch nicht, dass der da jetzt auch so ein klassisches Orchester dann auch dirigieren kann. Also auch wirklich, die Musik ist halt voll orchestriert. Also auch für einen Handheld-Titel hat mich eigentlich auch ein bisschen überrascht, aber passt natürlich super zu dem ganzen Storyline. Ist aber auch sehr abwechslungsreich. Da kommen auch sehr viele Instrumente zur Geltung. Es ist teilweise ganz unterschiedlich. Dann ist es halt mal bombastisch und ich glaube, Kotaku, die hatten auch geschrieben, dass das Main-Theme von Idea hört sich an wie so 90er Jahre Highschool-Drama und dann kam jetzt irgendwie die Nachricht, ja, sie haben sich auch in der Story irgendwie von 90-210 beeinflussen lassen. Passt natürlich.
Ja. Ja, also Soundtrack auf jeden Fall, überhaupt auch mit der Sprachausgabe und so. Die Stimmen sind auch ganz cool. Die sind dann zwar auch sehr cheesy insgesamt, weil sie halt auch mal so, yeah, so ein bisschen übertreiben, aber insgesamt schon echt für einen Handheld ein tolles Ding. Ich weiß jetzt auch so, an was es mich erinnert. Mir kommt Bravely Default vor, als wäre das, hätten sich so alte Leute zusammengefunden, die früher Final Fantasy gemacht haben und die dann auf Kickstarter so eine Kampagne gründen und sagen, wir wollen wieder ein Final Fantasy machen, wie es früher war und wir packen alles rein, was früher toll war und bringen das aber auf den Next Level, damit man eben auch moderne Spieler erreicht. Genau so fühlt sich's an, wie eine Kickstarter-Kampagne, um Final Fantasy 5 neu aufzulegen.
So, ja, aber dann,
dieses Gefühl habe ich.
Ja, aber wahrscheinlich dann sehr erfolgreich. Also ich glaube, da steckt schon ein bisschen Geld dahinter. Das hat Square Enix wohl auch. Aber also ein kleiner Kritikpunkt, wenn man es so nennen will, also es sind halt Micropayments drin, weil man sagen muss, also ich finde, die sind schon relativ versteckt. Ich habe jetzt erst eine Review irgendwie gehört, wo das groß kritisiert wurde.
Ja, das zu kritisieren ist ja albern. Also die sind ja sowas von optional und versteckt.
Ja,
Dem Spiel ist es ja selber fast peinlich, dass sie dich einmal irgendwie drauf hinweisen. Ich wüsste auch nicht, an welcher Stelle man die irgendwie einsetzen sollte, wenn überhaupt. Also Die kommen einem vor wie eine Auflage, die irgendein Publisher irgendwie hatte.
Ja, Square Enix.
Ja, genau. Und dann haben die die reingemacht und haben sie so gut wie möglich versteckt. Also man kann diese Sleep Points oder wie die heißen, kaufen. Mhm. Man kann sie sich aber auch im Spiel verdienen durch eben den Sleep-Modus. Wenn du so und so viele Stunden irgendwie das mit dir rumträgst. Und dann, ich habe es gar nicht verstanden, wann man die einsetzen kann. Ich glaube, du kannst sie in den Kämpfen irgendwie trinken, diese Sleep Potions, um nochmal eine Runde mehr zu haben oder so.
Da kann man, glaube ich, die Zeit anhalten.
Die Zeit anhalten,
glaube ich, noch genau. Mehr. Also ich habe es auch nie genutzt. Nee. Es ist wirklich, man muss eigentlich wirklich danach suchen, dann findet man es auch. Aber es ist halt wirklich fast, ja, wie du schon sagst, es ist fast wirklich so, als wäre es den Entwicklern peinlich, aber seine Auflage halt vom Publisher halt gewesen. So kommt es einem halt wirklich vor, weil es braucht das auch gar nicht. Es fühlt sich halt wirklich auch wie so ein Fremdkörper an.
Nee, aber es fühlt sich nicht mal wie ein Fremdkörper an, sondern wie so ein, wenn man mal aus Versehen unterm Sofakissen guckt und da liegt noch so ein alter gammeliger Bonbon rum. Ja. Und dann schaut man den halt so an und wirft den weg. Aber weißt du, so, das stört auch nicht, solange man da den eben nicht gesehen hat. Und so sind diese In-App-Purchases da drin. Den begegnet man eigentlich im Spiel auch nicht. Außer du klickst mal im Menü an der falschen Stelle oder so.
Ja.
Naja. Gut, also ja, auf jeden Fall ein Rollenspiel.
Was man vielleicht noch sagen kann, was jetzt auch noch Kritik ist, es hieß irgendwie, sie wollen jetzt so ein Franchise draus machen, jedes Jahr ein neuer Teil. Mhm. Das sehe ich dann doch sehr kritisch. Also ich mag das Spiel halt wirklich sehr, gefällt mir sehr, aber ob die es wirklich schaffen, jedes Jahr jetzt so ein Spiel rauszubringen, da wird ja dann auch die Qualität drunter leiden.
Ja,
also,
muss ja nicht, aber gut.
Würde ich eher sagen, nee, lasst euch Zeit, dann lieber ruhig mal 2-3 Jahre verstreichen lassen und ein ordentliches Spiel als irgendwie nur ein 1,5 Sequel, also beziehungsweise das nächste ist ja schon angekündigt. Da bin ich sehr skeptisch. Ich freue mich natürlich drauf, auch auf das zweite, weil mir das halt wirklich, wirklich Spaß macht, aber ich brauch's nicht jedes Jahr. Das ist der falsche Weg. Also ihr müsst da jetzt nicht irgendwie Call of Duty und Assassin's Creed nachmachen.
Ja, ich meine, wenn jedes Jahr ein gutes Spiel dabei rauskommt, dann habe ich im Grunde erstmal nichts dagegen. Ich wüsste aber nicht, ob mich jedes Jahr so ein Spiel reizt. Also selbst die absoluten Lieblingsspiele brauche ich nicht jedes Jahr zu spielen in der neuen Auflage, weil gerade so ein 50-Stunden-Spiel, das haust du halt auch nicht so durch, immer eben nebenbei. Mhm. Von daher, ja gut, da kann man dann immer noch drüber philosophieren, wenn es dann wirklich soweit ist. Ich glaube auch nicht, dass es arbeitstechnisch so einfach ist, so ein Ding in so einem Jahr rauszukloppen. Außer man verteilt dann halt wirklich auf mehrere Studios, wie sie das bei Call of Duty und so machen. Mhm. Aber gut, das sind ungelegte Eier. Auf jeden Fall, die erste Version ist schon richtig toll geworden. Wie gesagt, mit den Abstrichen, die wir jetzt erwähnt haben. Aber ist dann auch sehr subjektiv, glaube ich, ob man das mag oder nicht. Es erfindet halt wirklich nichts Neues. Also ich würde mir für, wenn dann ein Nachfolger kommt, gerne mit den ganzen Mechaniken und Systemen, die dieses Spiel hat, aber vielleicht ein moderneres Setting. Also ich war ja so begeistert von Persona 4 zum Beispiel, weil es halt einfach mal was komplett Neues macht. Oder eben auch dieses The World Ends Tomorrow oder wie das hieß.
The World Ends With You.
With You, genau.
Genau.
Einfach so ein paar moderne Settings. Ja. Also diese Final Fantasies, die haben halt wirklich einfach dieses Fantasy-Setting schon zu Genüge abgegrast mit dem ganzen Shop-Systemen und dieses Feenhafte. Da fand ich mich jetzt nicht mehr so abgeholt. Aber da gibt's ja noch wahnsinnig viel, was man irgendwie erkunden und erforschen könnte. Jetzt irgendwie, wenn im nächsten die Chocobos vorkommen, dann weiß ich auch, dass sich da, glaube ich, nicht mehr viel tut, aber schauen wir mal. Also 4 Kristalle, um irgendeine Welt zu retten, das will ich ehrlich gesagt nicht mehr spielen.
Ja, also man muss das halt schon mögen. Also ich habe halt in den letzten Jahren, ich habe erst 2010 dann, glaube ich, wirklich mit Final Fantasy VI angefangen und bin seitdem, habe jetzt fast die ganze Reihe durch. Und also mir macht's riesigen Spaß, aber man muss das natürlich mögen, dieses halt klassische und halt wirklich, dass es halt diese ganzen Tropes halt so eiskalt raushaut. Das gefällt halt nicht jedem. Wer halt wirklich dann eher so ein moderneres Setting wie Persona halt mag, der muss dann halt wahrscheinlich auf Persona 5 warten oder halt das 4 jetzt auf der Vita dann halt zocken oder auf dem 3DS gibt's ja auch teilweise die Shin Megami Tensei Sachen. Also da gibt's auch schon Alternativen, wem das jetzt gar nicht zusagt, aber generell würde ich sagen, wer JRPGs mag, es gibt glaube ich eine Demo, zumindest die sollte man vielleicht dann ausprobieren.
Ja, unbedingt. Also wer JRPGs Bock drauf hat, der sollte es auf jeden Fall angucken. Darauf können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall einigen.
Ja.
Gut, und passt auch gut auf den 3DS. Also ich finde diese 3D-Geschichten, die gefallen mir ja nach wie vor immer noch sehr gut. Hm? Es sind auch schöne, das haben wir gar nicht gesagt, also diese Hintergründe sind auch wirklich wunderschön gemacht. Also die Figuren sind halt so dieses klassische 3DS-3D-Anime-Stil, den man halt so jetzt kennt auch. Ist okay, aber die Hintergründe sind super. Also gerade wenn du da in dieser Stadt mit den Windrädern rumläufst, dann zoomt die Kamera so raus und du siehst diese komplette Stadt wie so ein Sidescroller von der Seite. Und erst wenn du anfängst zu laufen, dann zoomt die Kamera wieder rein und du bewegst dich da durch diese Windräder durch. Das ist wunderschön, also wunderschön anzugucken, auch dieses Spiel.
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass sie da so ein bisschen angeben. Also wenn man in eine Stadt kommt, dann dass das erstmal so komplett rauszoomt, um zu zeigen, ja, das ist unsere Stadt, so sieht die aus. Also auch direkt bei der ersten. Und der Grafikstil ist halt auch wirklich super gelungen. Natürlich ist das ein bisschen pixelig, aber das ist auch durchaus bewusst. Aber der ganze Grafikstil ist einfach auch super. Und der 3D-Effekt ist auch super. Ich bin ja auch jemand, der mit dem 3D-Effekt so manchmal die Probleme hat, irgendwie viele, vielen geht das ja so, deshalb auch der 2DS, kann man sich ja auch drüber streiten, aber hier finde ich auch den 3D-Effekt wirklich super gelungen, also gerade halt in den Stadtansichten.
Ja. Cool. Dann denke ich, haben wir alles erwischt. Also alles in der Tiefe von dem Spiel kann man eh nicht erzählen in so einem kleinen Podcast, da gibt es noch wahnsinnig viel zu entdecken. Aber ich glaube, man hat einen ganz guten Eindruck bekommen, oder?
Ja, ich denke schon. Also wir haben das meiste. Also ich habe hier noch ein paar Notizen gemacht gehabt. Davon haben wir alles durch. Also das.
Genau. Ansonsten können wir noch auf deinen Test verweisen. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen reinlesen. Und dann freue ich mich auf das nächste 3DS-Spiel mit dir.
Ja, gern. Kommt bestimmt noch was. Ich glaube, dass der Theater Rhythm bekommt ja dieses Jahr ein Sequel. Vielleicht spätestens dann.
Spätestens da. Gut, dann liebe Grüße und bis zum in den Süden, an den Süden, Tim, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ciao.